Ich sah ihn ganz ruhig am Tisch sitzen. Ich fand ihn interessant.
Sao Paulo, 2010. Im Tanzcafé Cantinho da Viola sieht Maria Sergia diesen großgewachsenen Mann mit weißem Haar und akkurat gestutztem Bart.
Ich
wusste schon, wie er heißt. Aber ich habe jemanden rübergeschickt, um zu fragen, damit er weiß, dass ich ihn beobachte.
Sie schickt den Sänger der Tanzkapelle vor. Die Frau am Tisch da drüben möchte wissen, wie sie heißen. Seine Geschichte ahnt Maria nicht. Eine Geschichte mit internationaler Tragweite.
Am Anfang habe ich gefragt, was er macht, was ihn interessiert. Dann hat er begonnen, seine Geschichte zu erzählen.
Wahrheitskommission Rubens Paiva. Heute Gruppe 13, die Arbeiter. Untertitel: Die Rolle der Firmen bei der Repression der Arbeiter sowie bei der Finanzierung und Unterstützung des Putsches.
Okay. Mein Name ist Lucio Antonio Belentani. Ich habe im September 1964 bei Volkswagen angefangen. Ich habe dort auch angefangen, mich in der kommunistischen Partei zu engagieren. Es war 1972. Ich wurde innerhalb der Firma festgenommen, um 11.30 Uhr nachts. Ich war im Trakt 4 der Wartung, als ich etwas Hartes in meinem Rücken spürte. Ich habe mich umgedreht und gesehen, dass es eine Maschinenpistole war.
Die Firma heißt Volkswagen. Volkswagen do Brasil. VW hat die eigenen Mitarbeiter ausgespäht und Gewerkschafter und Oppositionelle an die politische Polizei verraten, von deren Kerkern jeder wusste.
Alle hatten gedacht, er wäre tot. Sie dachten, wer so aktiv war und so plötzlich verschwindet, der muss ja tot sein.
Später wird er ihr erzählen. Erst ihr und dann allen. Brasiliens Wahrheitskommission, der Bundesstaatsanwaltschaft, der internationalen Presse.
Die Zusammenarbeit hat Folter ermöglicht. Es ist so wichtig, dass das öffentlich gemacht und bestraft wird.
Die Tortur. Lucio Belentani und VW in Brasilien. Feature von Stefanie Dott und Thilo Guschas.
In den letzten Jahren entwickelt sich in Brasilien eine Industrie mit einem ungestümen Tempo, das unsere eigene Nachkriegsentwicklung weit in den Schatten stellt. Das überzeugendste Beispiel dafür bietet die Automobilindustrie in São Paulo.
Als ich hierher kam, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen, denn diese etwa 800 Meter lange Fabrikationshalle ist eine naturgetreue, verkleinerte Wiedergabe des Volkswagen-Werkes in Wolfsburg.
Die Anlagen von Volkswagen do Brasil, die ab den 50er Jahren entstehen, sind die damals größte Auslandsinvestition der Bundesrepublik.
Es war das erste Mal, dass ein Unternehmen in die Zukunft Brasiliens investiert hat.
Delfim Neto, ehemaliger Finanzminister.
Brasilien war hauptsächlich ein Agrarland. Damals stammten 70% der Exporteinnahmen vom Kaffee. Brasilien war praktisch eine Kolonie.
Und gerade neben uns steht ein Schwarzer in seiner blauen Kombination und der rote Lappen in seiner Hand, der hebt sich leuchtend von der schwarzen Hautfarbe ab.
Dann putscht 1964 das Militär. Oppositionelle werden verfolgt, gefoltert, ermordet. Im Fadenkreuz stehen Kommunisten und Gewerkschafter. 21 Jahre lang. Bis 1985.
Wir waren in einer Militärdiktatur.
Devanir Ribeiro, 73 Jahre alt, ehemaliger Abgeordneter der Arbeiterpartei und Gewerkschaftschef. Und ehemaliger VW-Mitarbeiter.
Wir hatten niemanden, bei dem wir uns über die Zustände hätten beklagen können. Wir hätten uns gern bei unserer eigenen Regierung beschwert, aber unsere Regierung existierte nicht.
Volkswagen war das völlig egal, ob das Regime autoritär oder demokratisch war. Die Firma entstand in der Demokratie, dann der Wechsel zur Diktatur, dann wieder Demokratie.
Als das Militär die Macht übernimmt, liegt die Wirtschaft noch am Boden. Mit Steuervergünstigungen und der Aussicht auf hohe Profite lockt die Regierung ausländische Firmen wie Volkswagen und andere Automobilbetriebe ins Land. Der Plan scheint aufzugehen. Von 1967 bis 1978 steigt das investierte Auslandskapital auf 9 Milliarden US-Dollar. Es hat sich mehr als verdoppelt. Mehrere Jahre in Folge wächst die Wirtschaft um 10%. Goldene Jahre. Bis heute ein Nimbus.
Es ist in Wirklichkeit so, später, nachdem die demokratische Regierung sich etabliert hatte, da wollten plötzlich alle Helden gewesen sein. Alle erklären, dass sie gelitten haben. Es kann da dieses oder jenes gewesen sein. Ich war ja nicht bei VW. Ich denke aber, dass in dieser Angelegenheit stark übertrieben wird.
Man braucht Zeugen.
Weißt du noch, was ich bei unserem zweiten Treffen gemacht habe?
Du hast mir quasi einen Antrag gemacht.
Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit mehr zu verlieren. Willst du dein Leben mit mir verbringen?
Maria sagt ja. Eine silberne Liebe. Bei der Hochzeit ist Lucio 66 und Maria 41 Jahre alt. Lucio hat aus früherer Ehe 3 Kinder, 9 Enkel und einen Urenkel. Seine krebskranke erste Frau hat er bis zu ihrem Tod gepflegt. Maria ist geschieden.
Wenn du willst, dass sich jemand für dich interessiert, musst du Fragen stellen, nicht selbst zu viel reden, sonst geht er. Ich habe dieses ganze Spiel durchgezogen. Wir Frauen wissen ja, dass es funktioniert.
Maria ist schlank. Sie trägt das Haar schulterlang.
Er begann zu erzählen. Ich war immer interessierter. Ich habe zu dir gesagt, Wahnsinn, hast du viel erlebt.
Sie sitzen in Marias Schneideratelier zwischen Kleiderstangen mit Marias Werken.
Das erste Mal, als ich davon erfuhr, das war wegen der Zähne. Ich war sehr diskret, aber ich habe ihn ja genau angesehen, habe es gemerkt und danach gefragt. Er sagte, ich war im Gefängnis, sie haben mir die Zähne mit einer Zange gezogen. Das war das erste Mal, dass er anfing zu erzählen.
Wir stehen hier an der Endstation des Fließbandes. Hier werden die Wagen noch einmal poliert, bevor sie ausgeliefert werden.
Wir haben Arbeitsbedingungen gehabt, dass die Menschen bei uns Schlange standen. Und wir haben ihnen eine sehr gute Arbeit, gute Arbeitsbedingungen, moderne Arbeitsbedingungen gebracht.
Karl Hahn Junior, 1964 bis 1972 Mitglied im Aufsichtsrat von Volkswagen do Brasil. Und ab 1982 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG.
Wir waren ein Musterbetrieb für jeden Besucher, der aus der Welt kam.
Das war so beispielhaft.
Dass wir hier Verhältnisse hatten wie in Deutschland.
In welcher Hinsicht?
Von der Lehrlingsabteilung bis zur Kantine, bis zur Unterstützung des Hauskaufs, der ärztlichen Betreuung und all diese Dinge.
Als Lucio Bellentani 1964 bei VW anfängt, bekommt er ein gutes Gehalt. Er kann seine Eltern und 4 Geschwister unterstützen.
Und nun zu Ihnen, Herr Gent. Sie sind ja aus Deutschland mit herübergekommen, um diesen Betrieb mal vor Jahren aufzubauen. Und Sie sind heute als Betriebsingenieur hier tätig. Wie kommt man denn hier mit den Arbeitskräften zurecht?
6 Tage im Jahr darf ein Arbeiter fehlen, durch Krankheit oder aus anderen Gründen. Wer länger wegbleibt, bekommt den Jahresurlaub gekürzt. Von 20 auf 15 Tage. Das regelt ein Gesetz. Ein weiteres Gesetz erleichtert kurzfristige Entlassungen.
Der Arbeiter hier lässt sich sehr gut und schnell anlernen. Allerdings, was zu unserem Pech ist, innerhalb von einigen Wochen fängt er an zu spielen, er verlernt seine Arbeit. Man muss ihn immer wieder darauf hinweisen.
Ich habe die Statistiken nicht mehr in der Hand. Wir waren immer so stark, dass wir uns sie gar nicht genau ansehen brauchten, weil eben wir absolut die führende Automobilnation in Brasilien waren. Und der Käfer hatte seine entsprechende Beliebtheit.
Als Arbeitskraft für unser Werk ist der Brasilianer einwandfrei in Ordnung.
Wir hatten dort relativ immer gute Aufsichtsratssitzungen, weil in diesen Zeiten das Geschäft in Brasilien eben beispielhaft ging.
1976 läuft bei VW alle anderthalb Minuten ein Auto vom Band. Arbeiter seien gezwungen, ihre Notdurft neben dem Band zu verrichten, sagte der damalige Gewerkschafter Luiz Inácio da Silva, genannt Lula, der später Brasiliens Präsident wird. Lucio und andere Kollegen verteilen damals Flugblätter mit ihrer Haltung gegen das Militärregime unter den Kollegen. Damit begeben sie sich in ernste Gefahr.
Als ich Lucio kennenlernte, war er passiv. Er war enttäuscht. Er hatte die brasilianische Arbeiterpartei und zwei große Gewerkschaften mit aufgebaut, sah nun zu, wie die Macht die Leute verdirbt und hat sich zurückgezogen. Er konnte seine eigenen Ziele nicht mehr sehen. Ich sage immer, ich bin die Belohnung nach den ganzen Kämpfen, obwohl er immer meint, ich sei die Strafe. Um so eine unordentliche Frau wie mich zu ertragen, muss er mich schon sehr lieben. Wirklich sehr lieben, oder?
Ganz im Ernst, ich liebe sie sehr. Das Leben hat mir diese Partnerschaft geschenkt. Liebe ist für mich, die Schwächen des anderen zu akzeptieren, sonst ist es keine Liebe. Maria ist sehr nachsichtig mit mir. Ich bin nicht immer einfach.
Ja gut, er hatte ein paar Macken, aber es ist deutlich besser geworden. Er hat immer so laut gesprochen. Ich habe mir daraus einen Spaß gemacht und gesagt, streitest du mit mir? Wenn du mit mir streitest, sag Bescheid, dann kann ich mich verteidigen. Aber es wurde schnell besser. Er ist eben ein Italiener.
Abgesehen vom Italiener sein, höre ich nicht so gut. Wenn ich merke, dass ich so laut rede, versuche ich leiser zu sein. Aber als Italiener ist es wirklich nicht so leicht. Die Reden bei großen Versammlungen der Gewerkschaft mochte ich auch immer. Daher kommt es wohl.
Er ist der ehrlichste Mensch, den ich auf der ganzen Welt kenne. Manchmal sage ich zu ihm, es gibt Dinge, die muss man nicht total ehrlich sagen. Aber das akzeptiert er nicht. Er ist wirklich absurd ehrlich.
Also uns hat auch nicht gestört, was natürlich die heutigen Heiligen, die wir in Deutschland alle versammelt haben, stört, dass da eine Militärregierung war. Denn es hätte uns auch in Libyen nicht gestört, dass wir da einen Diktator hatten und dem dann die Demokratie gepredigt, wie wir das ja mit großem Erfolg gerade erleben, wie man das schön machen kann.
Das Regime militär perseguia.
Das Militärregime verfolgte alle, die gegen die Regierung waren. Gewerkschafter, Sozialisten, Kommunisten. Die Regierung hatte dieses System der Angst. Und ich glaube, es war so, dass sie VW dabei um Hilfe gebeten hat. Hilfe beim Überwachen.
Der Werkschutz von Volkswagen do Brasil hatte eine Doppelfunktion. Ein Teil des Werkschutzes bewacht das Fabrikgelände, ein anderer arbeitet wie ein werksinterner Geheimdienst. Er überwacht die Arbeiter in und außerhalb des Werkes. Er kundschaftet ihre politische Gesinnung aus, überprüft, wer an Streiks teilnimmt, kontrolliert, ob sie oppositionelle Flugblätter bei sich haben, verhört sie und protokolliert die Vernehmungen.
Für was war der Werkschutz denn genau zuständig?
Dass nichts geklaut wird, dass keine falschen Leute aufs Gelände kommen. Wie überall in der Welt. Worauf sie hinausdeuten, das sind Märchen.
Es gab eine Zeit, in der alles, was passierte, den Leuten vom Werkschutz gemeldet werden sollte. Sie entschieden dann, welche Maßnahmen ergriffen wurden.
Der ehemalige VW-Mitarbeiter Gilberto Teixeira.
Eine Gruppe hat Zeitungen oder Flugblätter verteilt. Wir waren besorgt, weil das Dinge waren, die die Firma nicht mochte. Also haben sie es heimlich gemacht.
Unsere Besprechungen hatten wir auf der Toilette. In der Fabrik wäre es unmöglich gewesen. Um Flugblätter zu verteilen, musste ich sie unter dem T-Shirt verstecken, früher zur Arbeit kommen und sie heimlich verteilen. Manchmal wussten sie es trotzdem.
Ich hatte zwar auch mal Flugblätter, aber ich habe sie lieber nie bei mir behalten. Aus Sorge.
Während meiner Zeit bei VW habe ich die Entlassung vieler Leute miterlebt.
Der ehemalige VW-Mitarbeiter und Gewerkschafter Geraldo Santos.
Wegen einfacher Konflikte im Arbeitsalltag, vor allem aber wegen der Beteiligung an der Gewerkschaftsbewegung und dem Kampf für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen.
Gab es auch Probleme mit bestimmten Mitarbeitern, die sich beispielsweise nicht unbedingt hinter die Regierung gestellt haben in der Zeit, die Gewerkschaft nicht aktiv war?
Habe ich nie etwas von gespürt oder als Problem erfahren. Das gab es also nicht mal als Gerücht.
Wenn du von VW gefeuert wurdest, konntest du nirgendwo anders eine Arbeit finden in der Automobilbranche. Das war Teil der Verfolgung. Wir nannten sie die schwarze Liste. Wenn du auf dieser Liste standest, hattest du keine Chance mehr, in anderen Autofirmen oder Fabriken für Kleinteile zu arbeiten. Sie waren untereinander verbunden.
Durch Entlassungen und ein System der schwarzen Listen versuchte VW, gewerkschaftliche Aktivitäten zu unterdrücken. Und kollaborierte mit dem Regime, sagt Ivanir Ribeiro.
Alle multinationalen Unternehmen, die nach Brasilien kamen, hatten finanzielle Anreize. Die andere Seite war, dass sie die Regierung unterstützten.
Was wissen Sie denn über die Zusammenarbeit mit den Militärs?
Gar nichts. Ich habe die nie gesehen.
Sie haben nie ein Militär in Brasilien gesehen?
Nie, das kann ich Ihnen sagen. Man hat so viele Themen, wenn man dann auf 48 Stunden in die Fabriken geht, zum Management diskutiert, mit den Leuten zusammen ist, die Produktstrategien betrachtet und alles, was dazugehört. Da ist man also mit wichtigeren Dingen beschäftigt. Fährt noch eine Runde LKW auf der Autobahn und das war's.
In der Zeit der Diktatur hatte jede Fabrik, die etwas auf sich hielt, einen General oder einen Oberst in leitender Position.
Geraldo Santos.
Bei VW kannte ich nur Oberst Hutsch mit Namen. Er leitete den Werkschutz.
Warum wurden denn ehemalige bzw. aktive Generäle zur Leitung des Werkschutzes in Brasilien eingestellt?
Habe ich keine Ahnung. Dass wir einen General beschäftigten, höre ich, bewundere Ihre Tiefe der Recherche. Aber dass es solche Dinge gab, kann ich nur sagen, verrückt.
Ich habe erst von Lúcio erfahren, was in den Diktaturjahren passiert ist. Für mich war das völlig neu. So ist es bei den meisten Brasilianern. Diktatur klingt wie eine ganz normale Epoche. Sie haben das im Kopf, was die Medien damals transportiert haben. Dass es sogenannte Terroristen gab, die sich gegen die Regierung stellten. Sonst nichts.
Als Lúcio 1972 in Folterhaft kommt, geht Maria noch nicht einmal in die Schule. Sie ist 25 Jahre jünger als er. Sie wächst mit der Propaganda des Regimes auf, in deren Logik Lúcio ein Terrorist ist.
In der Zeit gab es ja noch kein Internet. Und die Medien haben das gesendet, was das Regime diktiert hat.
Ich arbeitete in der Nachtschicht. Dort setzten sie mich in den Keller von Halle 5. Da gab es nur diese kleinen Notlichter.
Der Arbeiter Viumo Oliver Franchi wurde vom VW-Werkschutz in den Schweinestall gebracht. So heißt der Kellerraum in der Firma.
Der Werkschutz sperrte mich ein, damit ich den anderen nicht bei den Gewerkschaftsfragen helfen konnte.
Franchi blieb 3 Tage eingesperrt. Dann durfte er zunächst weiterarbeiten. Damit hatte er noch Glück.
Es wurde erzählt, dass es einen Raum gäbe, in dem die Leute festgehalten und von dort aus von der politischen Polizei mitgenommen wurden.
Gilberto Teixeira.
Es gab eine Gruppe, die plötzlich verschwand. Innerhalb weniger Tage waren alle weg. Sie kamen nie mehr zurück. Wir haben uns gefragt, warum. Man erzählte sich, sie würden verhört oder im Folterzentrum der Militärregierung einsetzen. Ich glaube, es waren 7 oder 8 Personen, die man nie wieder gesehen hat. Ich persönlich habe nie wieder von ihnen gehört.
Einer von ihnen war Lucio Bellentani.
Nein, von vielem wusste ich am Anfang nichts. Von der Folter und der Zeit im Gefängnis.
Ja, erst nach 2, 3 Monaten Beziehung habe ich angefangen, etwas zu erzählen.
Er hat beiläufig erwähnt, dass er mal festgenommen wurde. Er hat über die Dinge geredet, für die er in seinem Leben schon gekämpft hat.
Ich hatte Angst, wenn ich ihr davon erzähle, dass dann die Beziehung zu Ende ist.
Maria ermuntert Lucio. Er öffnet sich. Er berichtet der regionalen brasilianischen Wahrheitskommission, die den Opfern der Verbrechen der Militärdiktatur Gehör verschafft.
Ich wurde innerhalb der Firma festgenommen.
11:30 da noite.
Nachts um 11:30.
Já no dia anterior tinham levado já haviam preso outro rapaz.
Einen Tag vor meiner Verhaftung haben sie schon einen Arbeitskollegen mitgenommen. Einen Kollegen, der mit mir gemeinsam politisch aktiv war. Ich dachte, er würde dicht halten. Doch er ist gemeinsam mit den Polizisten in die Firma gekommen und hat auf mich gezeigt.
Bellentani sagt, der Leiter des VW-Werkschutzes sei dabei gewesen, bewaffnet und... Die Pistole hatte er bestimmt nicht, um sich damit zu kratzen.
In meinem Arbeitsbereich haben es alle Mitarbeiter gesehen, den Moment der Verhaftung. Sie haben zugeschaut. Still. Alle waren still.
Zwei Jahre bleibt Lucio in Haft. Die politische Polizei will alles über seine gewerkschaftliche und politische Tätigkeit bei VW wissen. Er schweigt. Um seinen Willen zu brechen, zieht ihm die politische Polizei mehrere Zähne. Sie binden seine Fuß- und Handgelenke über einer Stange zusammen. Er hängt kopfüber. Sie schieben Drähte in Innenohr und Harnröhre und foltern ihn mit Elektroschocks. Damit sie noch schmerzhafter sind, wird er vorher mit Wasser übergossen. So eine Folter kann 5 bis 6 Stunden dauern. Das ist jetzt bald 40 Jahre her. Er hat selten darüber gesprochen. Dann erzählte es Maria.
Sie reagierte gut. Schon am Anfang wollte sie helfen. Nach dem Motto, gehen wir weiter. Sie hat von Anfang an versucht, Harmonie und Sicherheit in diese Beziehung zu bringen.
Ich habe nicht so gedrängt, weil er so weinte beim Erzählen.
Aber Maria hatte einen Plan. Brasilien hat die Wahrheit verdient, sagt Brasiliens frühere Präsidentin Dilma Rousseff Ende 2014, als sie den Abschlussbericht der brasilianischen Wahrheitskommission vorstellt. Ein Anfang. Doch juristisch sind die Täter von damals bis auf Weiteres geschützt. Ein Amnestiegesetz garantiert ihnen Straffreiheit. Verdient haben die Wahrheit vor allem diejenigen, die Familienangehörige und Freunde verloren haben, sagt Rousseff, und bis heute darunter leiden. Rousseff wurde selbst Opfer darunter. Die Kommission stellt fest, VW habe mit den Organen der politischen Polizei zusammengearbeitet. Dies belegten Dokumente und Zeugen. Unter ihnen Lucio Bellentani. Der Umstand, dass der VW-Werkschutz die politische Polizei hereinließ und Bellentani noch auf dem VW-Gelände von den Militärs zusammengeschlagen wurde, macht ihn zum Kronzeugen. Dass Lucio vor der Kommission aussagt, war Marias Wunsch.
Die Leute müssen wissen, was passiert ist. Es kann nicht sein, dass dieser Teil der Geschichte nicht erzählt wird. Ich finde es wichtig, dass an die Öffentlichkeit kommt, was passiert ist und wie. Dann ist er langsam wieder zurückgekommen. Er hat noch so viel zu tun, so viel zu geben. Als er wieder angefangen hat zu arbeiten, die Rentnergewerkschaft gegründet hat, wieder angefangen hat, für das zu kämpfen, woran er glaubt, ging es ihm viel besser. Es war, als ob er langsam wieder jünger wird, attraktiver. Ich mag ihn sehr.
Ich gestehe gerne, sie ist mein sicherer Hafen. Sie hat mich dazu gebracht, wieder an meine Ziele zu glauben, die ich fast vergessen hatte. Ich war sehr desillusioniert.
Nein, die Arbeit der Wahrheitskommission habe ich nicht verfolgt, da ich sie für eine Unwahrheitskommission halte. Sie haben nur eine der beiden Konfliktparteien untersucht.
Jay-Z Mendonça. In der Zeit, in der VW eine Kollaboration mit der Militärdiktatur angelastet wird, war er zunächst Chef der Rechtsabteilung, dann zusätzlich Personalchef bei VW.
Militärdiktatur. Ich mag diese Bezeichnung nicht. Wir hatten in Brasilien nie eine Diktatur.
Mendonça zweifelt Bellentanis Angaben an. Bei der Festnahme soll der Werkschutzleiter anwesend gewesen sein, mit einer Maschinenpistole?
Wir hatten einen unbewaffneten Werkschutz.
Ein Arbeiter, eingesperrt im Schweinestall?
Wir hatten gar keine Möglichkeit, Menschen gefangen zu halten, weder innerhalb noch außerhalb der Firma.
Bellentani soll abgeführt worden sein durch die politische Polizei?
Niemals. Nie hat ein Militärangehöriger die Fabrik betreten, nie. Und hat auch nie darum gebeten, dies zu tun. Nie. Wenn ihnen das jemand erzählt hat, dann hat er gelogen.
Mendonça sieht sich mit Erstaunen einen Stapel Dokumente an. Vorkommnisberichte, die der Werkschutz von Volkswagen erstellt hatte. Protokolle über Streiks, Dossiers über einzelne Mitarbeiter, Vernehmungsprotokolle. Die Papiere fanden sich sauber abgeheftet in den Ordnern der politischen Polizei DOPS. Wer der politischen Polizei namentlich als Gewerkschafter, Streikender oder Oppositioneller benannt wurde, dem drohten Verschleppung, Haft und Folter. Irritiert blättert Mendonça durch die Dokumente. Sein eigener Name taucht dort auf. Können Sie sich erklären, wie diese Papiere zur politischen Polizei gekommen sind?
Woher soll ich das wissen? Ich finde das nur befremdlich, denn ich denke, niemand hatte das Recht, diese Unterlagen zu bekommen, weil es interne Unternehmensunterlagen sind.
Schauen Sie doch auf der ersten Seite. Da steht, wo das Dokument gelandet ist.
Hier steht, die politische Polizei hat das Dokument bekommen. Aber von wem?
Das ist meine Frage.
Meine auch. Ja, das hätte nie so weitergegeben werden dürfen.
Wir werden viele Enttäuschungen, Widerstände und Kämpfe erleben. Aber die Lösung liegt in unserem Innern.
Ich bin nur der Helfer, der sagt, mach!
Die Wahrheitskommission, vor der Lucio 2012 ausgesagt hat, kann nicht juristisch anklagen oder Recht sprechen.
Berentani und andere ehemalige Arbeiter schließen sich zusammen, bilden ein Arbeiterforum und reichen bei der Bundesstaatsanwaltschaft eine Sammelklage ein. Indem sie auf den Rechtsweg setzen, hoffen sie, dass es diesmal besser läuft als 1979.
Als einziges Werk hat VW nach den Streiks Arbeiter entlassen. Es sollen über 100 sein.
1979. Das Jahr des großen Streiks bei VW in São Bernardo do Campo.
Als sie dann aber die Fabrik für 45 Tage lahmlegten und dadurch riesige Einbußen verursachten, sagten wir uns, wenn sie nicht arbeiten wollen, dann eben nicht. Dann sind wir ihnen gegenüber auch zu nichts verpflichtet. Ja, das ist passiert.
Offizielle Begründung: mangelnde Arbeitsdisziplin. Gewerkschafter behaupten, VW habe gegen die Arbeiter Soldaten gerufen. Und sie gehen noch weiter.
Es werden öffentliche Vorwürfe gegen VW erhoben. Sogar im deutschen Fernsehen. Der Werksmitarbeiter Divanir Ribeiro sagt damals aus:
Bei VW ist es üblich, dass Arbeiter Repressalien erleiden, nur weil sie der Gewerkschaft angehören. Die Werksleitung duldet nicht, dass sich jemand an die Gewerkschaft wendet oder sich ihr sogar anschließt. VW war der einzige multinationale Betrieb, der Polizei gerufen hat. Die staatliche Militärpolizei. Es kamen Sonderstreifen, Kavallerie und Soldaten zu Fuß.
Nun, es gibt generell zu sagen dazu, dass bei einem Ereignis, wie wir es hier hatten, zwangsläufig die Regierung und die Öffentlichkeit informiert sein will.
Karl-Heinz Gerber, damals ein Direktor von VW do Brasil.
Wie alle anderen Unternehmen, so haben auch wir die Regierung auf dem Laufenden gehalten. Und es war doch eigentlich die Pflicht der Regierung und der örtlichen Behörden, für Recht und Ordnung auf den Straßen, somit auch vor dem Werksgelände zu sorgen. Nichts weiter als das ist geschehen.
Eindringliche Appelle, die Missstände bei VW abzustellen, dringen in Deutschland bis in die oberste Ebene. Der damalige Gewerkschafter Luiz Inácio Lula da Silva, später Brasiliens Präsident, spricht 1979 bei Bundeskanzler Helmut Schmidt vor.
Und ich habe zum Beispiel erklärt, dass VW do Brasil das Unternehmen war, das die brasilianischen Arbeiter am stärksten unterdrückte, weil es innerhalb des Werkes Militärpolizei einquartiert hat.
Helmut Schmidt formuliert in der brasilianischen Presse seine Sorge, VW do Brasil könne zu einem Negativsymbol für die Dritte Welt werden. Wolfgang Sauer, Chef von Volkswagen in Brasilien, sieht sich gezwungen, Stellung zu beziehen.
Die Militärpolizei wurde zur Wahrung der Sicherheit und der Ordnung auf den Straßen von der Staatsregierung Sao Paulo hierher geschickt und hat im Werk überhaupt keine Operationen durchgeführt.
Weitere Konsequenzen hat die öffentliche Äußerung von Helmut Schmidt nicht. Die Praxis der Ausspähung der Mitarbeiter bleibt bestehen. Die Informationen landen auch weiterhin bei der politischen Polizei.
Fast alle Menschen kämpfen für ihre eigenen Interessen, ihr eigenes Leben. Ich bin genau so. Lucio nicht. Er will für alle kämpfen.
Aber sonst ergibt der Einsatz keinen Sinn. Nur für den eigenen Nutzen zu kämpfen. Wir fangen schon an zu protestieren, wenn wir geboren werden. Was ist unsere erste Handlung? Protest! Ein Schrei!
Mit seinem Kampf gegen die Missstände bei VW ist Lucio nicht allein. 1979 wird sein VW-Gewerkschaftskollege Divanir Ribeiro zur internationalen Weltautomobilkonferenz zu VW nach Wolfsburg eingeladen. Ribeiro hat einen kühnen Plan. In Wolfsburg steht er dem VW-Vorstandsvorsitzenden Toni Schmücker persönlich gegenüber. Ribeiro fasst sich ein Herz. Jetzt oder nie.
Ich habe zu ihm gesagt, warum lässt Volkswagen das Militär auf das Fabrikgelände? Sie leiten doch diese Firma. Warum nimmt man Arbeiter in der Firma fest? Was ist das Motiv, der Grund? Wer hat das genehmigt? Das ist doch Ihre Fabrik. Die Regierung kann doch nicht einfach so Zugang bekommen.
Ribeiro stellt dem Lenker des Weltkonzerns unangenehme Fragen. Warum leiten ehemalige Generäle den Werkschutz bei VW? Warum werden Gewerkschafter entlassen und verhaftet? Warum hat VW als einziges ausländisches Unternehmen die politische Polizei ins Werk geholt und Arbeiter verhaften lassen? Wer hat das genehmigt?
Schmücker fragte mich, wie das passieren konnte. Die Frage gab ich an ihn zurück.
Ihre Firma arbeitet wie die Gestapo, sagt Ribeiro. Bis ins Kleinste würden die Mitarbeiter ausgespäht. Schmücker ist schockiert. Auch an anderer Stelle werden die Vorwürfe gegen VW in Brasilien angesprochen. Im April 1979 sendet die deutsche Botschaft einen besorgten Brief an das Auswärtige Amt in Bonn.
Die hiesige Presse beschäftigt sich ausführlich mit den scharfen Vorwürfen gegen die Leitung von Volkswagen do Brasil,
schreibt die Botschaft. Demnach herrsche im VW-Werk ein Kasernenhofton. Die Maßnahmen des VW-Werkschutzes seien schikanös. Auf diese Vorwürfe habe der Sprecher von VW do Brasil mit einer bereits abgedruckten Stellungnahme reagiert, und zwar mit den Worten: Disziplin ist eine Wohltat für alle. Ausführlich habe der Sprecher die sozialen Errungenschaften für die Belegschaft geschildert.
Schmücker sagte nur, die Militärs haben sehr viel Macht. Sie sagen, wo es lang geht. Er antwortete nicht auf meine Fragen, sondern sagte nur, er werde mit dem Direktor von Volkswagen do Brasil sprechen, um uns Antworten zu geben. Aber er hat nie geantwortet.
In den internen Notizen von VW zum Weltautomobilausschuss vom 13. Juni 1979 ist handschriftlich vermerkt:
Gewerkschafter berichten über Unterdrückung der Arbeitnehmer durch Regierung und Unternehmer. VW macht keine Ausnahme. Aktive Gewerkschafter werden entlassen.
Schmücker wird aktiv. Er schickt den Wolfsburger Personalchef Karl-Heinz Briam nach Brasilien. Briam soll die Vorwürfe prüfen, wie es in einem Protokoll des Aufsichtsrates des Wolfsburger Autobauers vermerkt ist. Hintergrund seien Veröffentlichungen in den Medien gewesen, die sich kritisch, negativ mit der VW do Brasil befassten, heißt es wörtlich. Doch selbst, dass diese Reise dazu diente, Vorwürfe aufzuklären, wird heute von VW do Brasil bestritten.
Ja, Lucio ist sehr ängstlich. Er hat Angst, allein zu sein, vor der Dunkelheit, vor dem Zahnarzt, wegen allem, was mit ihm passiert ist.
Ich habe Angst, weil Menschen, Lebewesen, sind nicht zum Leiden geboren. Sie sind nicht dazu geboren, gefoltert zu werden, verletzt zu werden.
1979 lässt sich Briam durch die Werkshallen in Brasilien führen. Er spricht mit den Managern, bohrt nicht allzu tief. Im November berichtet er dem Aufsichtsrat:
VW do Brasil steht vor allem deshalb in der Kritik, weil sie als Marktführer eine hohe Publizität besitzen. Viele gegen das Management der VW do Brasil erhobenen Vorwürfe sind nicht stichhaltig.
Schon im Juli desselben Jahres wurde im VW-Aufsichtsrat über Unruhen in der Belegschaft gesprochen. Schmücker referiert, dass die Belegschaft in Brasilien die Einrichtung von Betriebsräten fordere. Doch dies sei wegen fehlender gesetzlicher Möglichkeiten und der ablehnenden Haltung der brasilianischen Regierung nicht erfüllbar. Außerdem habe der VW-Vorstand, wie Schmücker sagt, Vertrauen zum Management der VW do Brasil. Schließlich installiert VW 1980 selbst eine von den Mitarbeitern gewählte Arbeitnehmervertretung. Ein Feigenblatt. An den eigentlichen Missständen ändert VW nichts.
VW muss seine Fehler eingestehen, dass es falsch war, was sie getan haben.
Ich halte die Anerkennung der Wahrheit für viel wichtiger als eine simple Geldstrafe. Gleichzeitig weiß ich, dass viele von meinen Kollegen finanzielle Schwierigkeiten hatten, die keine Arbeit mehr finden konnten, nachdem sie bei VW gefeuert wurden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man so etwas berechnen sollte. Aber VW hat damit doch Erfahrung. Sie haben doch die Juden kollektiv entschädigt.
Entschädigungszahlungen, die an kriegsgefangene Zwangsarbeiter des Zweiten Weltkriegs gingen.
Was
Wir hatten in Brasilien nie eine Diktatur. Die Linke hatte ein Chaos organisiert, um die Regierung zu stürzen. Ein totales Chaos. Sie hatten eine Reaktion provoziert.
Wer auf der Seite der Linken gegen das Regime war, galt als Störenfried. Völlig unbehelligt blieb in Brasilien und bei VW der Nazi-Kommandant Franz Stangl, der für den Mord an mindestens 400.000 Juden mitverantwortlich war. Warum wurde 1959 Franz Stangl eingestellt? Frage an Rogério Varga, Anwalt von Volkswagen in Brasilien.
O senhor Stengel estava no Brasil já há sete anos trabalhando na indústria têxtil.
Er war schon 7 Jahre in Brasilien und hatte in der Textilindustrie gearbeitet. Er wurde in seiner Zeit bei Volkswagen verhaftet, zurückgebracht, vor Gericht gestellt und für Kriegsverbrechen verurteilt.
Também não exercia nenhuma função aqui na Volkswagen relacionada à área de segurança.
Franz Stangl war aus Deutschland geflohen. Und VW do Brasil stellte ihn ein. Kannte die Firma seine Vergangenheit, bevor sie ihn anstellte?
Alles deutet darauf hin, dass sie es nicht wusste.
Den 62-jährigen Franz Stangl, der einst zwischen 1942 und 1943 Lagerleiter der Vernichtungsstätte Treblinka, verurteilt das Düsseldorfer Schwurgericht zu lebenslangem Freiheitsentzug. Im Urteil dieses 42 Prozesstage währenden Verfahrens heißt es, Stangl sei in der fraglichen Zeit für die Tötung von mindestens 400.000 europäischen Juden verantwortlich.
Über Syrien wanderte Stangl 1951 nach Brasilien aus, wo er 8 Jahre später eine Anstellung bei VW bekam. Der international gesuchte Kriegsverbrecher Stangl bewarb sich bei VW mit seinem echten Namen. Niemand fragte nach seiner Vergangenheit. Dass er Deutsch sprach, war für die Stelle wichtig. VW-Anwalt Varga betont, zum Zeitpunkt seiner Einstellung habe sich Stangl unauffällig verhalten.
Er war vor der Militärdiktatur hier, schon 5 Jahre vorher. Und er hat an keiner Bewegung teilgenommen.
Am 28. Februar 1967 berichtet die Weltpresse über Stangls Festnahme in São Paulo.
Stangl gelang es 1951 zusammen mit seiner Familie in Brasilien unterzutauchen.
Fragen kommen auf.
Dass er nun doch in Deutschland für seine Taten während des Nazi-Regimes zur Verantwortung gezogen werden konnte, geht wesentlich auf die Fahndungsarbeit von Simon Wiesenthal zurück, dem Leiter des jüdischen Dokumentationszentrums in Wien.
Fragen auch bei VW in Wolfsburg.
Ich muss wirklich entschieden ablehnen, dass von irgendeiner Seite behauptet wird, der Vorstand der VW do Brasil sei den ehemaligen Nazis gegenüber wohlwollend eingestellt.
Schreibt Friedrich Wilhelm Schulz-Wenck 1967, einen Monat nach Stangls Verhaftung, in einem Brief an Herrn H. Krüger, Rechtsabteilung in Wolfsburg. Schulz-Wenck ist der Mann, der Volkswagen nach Brasilien brachte, früher selbst NSDAP-Mitglied. Wusste man bei Volkswagen do Brasil in São Paulo, dass Stangl ein Kriegsverbrecher ist? Das brasilianische Gesetz verbiete es, Informationen über Arbeiter einzuholen, schreibt Schulz-Wenck empört. Und weiter?
In einem Land wie Brasilien, in dem eine Industrie in 10 Jahren aufgebaut wurde mit mehr als 150.000 Beschäftigten, ist es selbstverständlich, dass jede Fabrik versucht, Fachkräfte zu bekommen. Der VW do Brasil und auch jeder anderen Industrie ist es völlig gleichgültig, welcher Religionsgemeinschaft jemand angehört.
Hat VW eine Schule? Wie funktioniert das? Gibt es einen Kurs, wo man lernt, Direktor bei VW zu sein? Es waren die gleichen Fehler, aber begangen von Direktoren und Aktionären aus ganz verschiedenen Zeiten. Muss man böse sein, um Direktor bei VW zu werden?
Du musst verstehen, es wiederholt sich deswegen, weil Kapital kein Vaterland hat. Es hat keine Gesellschaft. Es gibt nur Gewinn. Was es dafür braucht, um diesen Gewinn zu schaffen, ist egal.
obter esse lucro.
Zur Sammelklage und gegenüber Lucio Belentani lehnt der VW-Konzern in Wolfsburg eine Stellungnahme zum jetzigen Zeitpunkt ab.
Da kann ich nur sagen,
Volkswagen-Pressesprecher Hans-Gerd Bode.
Es wäre sicherlich nicht zielführend, wenn wir da jetzt eine Meinung zu äußern würden, sondern auch da gilt halt einfach, wir haben ja nicht umsonst einen unabhängigen Historiker beauftragt, das sorgfältigst aufzuarbeiten, um alle Facetten zu betrachten.
Vergangene Woche verließ VWs Chefhistoriker Manfred Grieger den Konzern, angeblich nach internem Streit.
Heißt es in einem Fernsehbericht des NDR im November 2016.
Er hatte dessen NS-Vergangenheit aufgearbeitet und die Geschichtsdarstellung der Konzerntochter Audi kritisiert. Verstrickungen mit NS-Eliten würden heruntergespielt.
Neben der NS-Vergangenheit des Konzerns hat Manfred Grieger auch die Rolle von VW in der brasilianischen Diktatur untersucht.
Nun stellen sich mehr als 75 internationale Wissenschaftler mit einem offenen Brief hinter Grieger, auch aus Göttingen.
Dann steht eine Sorge im Raum, dass es möglicherweise der Anfang ist von einem geschichtspolitischen Rollback.
Gut, ich kann mir ja nicht den Kopf darüber zerbrechen, wie sich vermeintlich kritische und unabhängige Wissenschaftler den Kopf zerbrechen, die nicht wissen, wie es im Detail abgelaufen ist. Wir haben mit Herrn Dr. Grieger, glaube ich, eine vernünftige, sinnvolle Vereinbarung getroffen. Wie gesagt, er ist auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausgeschieden. Wie das andere betrachten, das muss ich denen letztendlich überlassen.
Manfred Grieger hatte 2005 seine Recherchen zum Thema Volkswagen do Brasil begonnen. 2014, noch vor der Sammelklage ehemaliger VW-Mitarbeiter gegen VW do Brasil, hatte Grieger dem Konzern vorgeschlagen, unabhängig von der Rechtslage auf die Arbeiter zuzugehen und über die Mitwirkung an einer Gedenkstätte nachzudenken. Der Wolfsburger Betriebsrat unterstützte seine Ideen. Doch zu ihrer Verwirklichung kam es nicht.
Mit Brasilien hat, sage ich mal, das Ausscheiden von Herrn Dr. Grieger jetzt überhaupt nichts zu tun, sondern ging es um andere Themen. Aber wie gesagt, ich denke, das sind keine Themen, die wir in der Öffentlichkeit weiter diskutieren müssen.
Grieger wurde vor die Wahl gestellt. Entweder gäbe es Recherchen nur noch in enger Abstimmung mit dem Vorstand oder er müsse das Unternehmen verlassen. Grieger ging. Offiziell hieß das, man habe sich getrennt. Der neue Mann heißt Christopher Kopper. War er irritiert, dass jemand gehen musste, der genau diese Geschichte hätte aufarbeiten sollen?
Ja, dazu kann ich jetzt schlecht Stellung nehmen, weil ich die Prozesse bei VW selber nicht kenne oder nur aus zweiter Hand kenne. Jedenfalls, ich kann nur sagen, die Aufarbeitung geht weiter. Ich hatte es auch immer so verstanden, dass ich also das fortsetzen soll, was Herr Grieger begonnen hat.
Also gab es keine Irritationen?
Ich denke, das Ausscheiden von Herrn Grieger bei VW hatte sicherlich andere Gründe.
Wie vertraut war ihm die ganze Geschichte mit VW und der Diktatur, bevor er seine Arbeit begann?
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich mich zwar mit der Geschichte der Autoindustrie und mit der Geschichte von Volkswagen beschäftigt habe, aber letztlich gesehen war Lateinamerika für mich bisher im Prinzip ein weißer Fleck auf der Weltkarte.
Ja, das Thema historische Kommunikation ist natürlich nicht nur für Volkswagen, sondern ist für die gesamte Industrie, ist für die Wirtschaft ein wichtiges Thema.
Ich bin kein Lateinamerika-Experte. Ich kannte auch zu Beginn des Projekts auch kein Wort Portugiesisch.
Ich glaube, wir haben hier große Zeichen gesetzt. Wir sind mit dem Thema in der Vergangenheit sehr intensiv umgegangen, haben hier auch eine Abteilung geschaffen, die sich explizit nur um die historischen Belange des Unternehmens kümmert.
Haben mich dann erst nach und nach eingearbeitet, aber ich muss sagen, es war hochspannend.
In Brasilien setzen sich jetzt zahlreiche Anwälte im Auftrag von VW mit der Sammelklage auseinander, die Lucio Belentani und andere beim Bundesstaatsanwalt eingereicht haben.
Volkswagen está tentando contribuir com essas investigações.
VW versucht, die Ermittlungen zu unterstützen. Wie wir schon bei der Regionalen Wahrheitskommission 2015 gesagt haben, VW ist offen, aus diesem Prozess Lehren zu ziehen.
VW-Anwalt Rogério Varga.
Volkswagen ist ja auch schon bei der Staatsanwaltschaft erschienen und hat proaktiv eine große Zahl Dokumente angeboten, damit die Ermittler diese auswerten können.
Die Informationen, die wir bei VW angefragt haben, haben wir schnell bekommen.
Bundesstaatsanwalt Pedro Machado ermittelt gegen VW.
Aber die Informationen sind völlig substanzlos. Wir haben zum Beispiel die Berichte angefordert, die vom Werkschutz angefertigt wurden. 90% der Berichte, die uns vorgelegt wurden, stammen aber aus einer anderen Fabrik, aus einer anderen Stadt. Ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll.
Volkswagen respektiert die Aussage von Herrn Bellentani sehr und bemüht sich um Aufklärung. Er hat fast 9 Jahre hier gearbeitet. Und während der ganzen Zeit des Militärregimes konnte keine Verbindung zwischen seiner Festnahme und seiner Arbeit bei Volkswagen festgestellt werden.
Lucio Bellentani hat ausgesagt, dass er im Werk zu einer bestimmten Uhrzeit festgenommen wurde.
Guarassi Mingardi, ein von der Bundesanwaltschaft beauftragter Wissenschaftler, soll im Sommer 2017 in einer Studie die wichtigsten Beweise gegen Volkswagen zusammenstellen. Auf der Grundlage seiner Ergebnisse soll dann entschieden werden, ob die Belege für eine Anklage ausreichen.
Volkswagen hat keine Beweise für Festnahmen gefunden. Wir haben auch Aussagen von anderen Zeugen gehört und niemand hat die Festnahmen bestätigt.
VW klärt auf. Das ist das Signal, das der Konzern Wolfsburg in die Welt setzen wollte. Doch in Brasilien beschwert sich der Bundesstaatsanwalt.
Unsere Arbeit wird erschwert. Ganz zu Beginn der Ermittlungen hatten wir ein Gespräch bei VW und die Leiter der Rechtsabteilung haben eindeutig gesagt, wir haben nichts falsch gemacht. Wir wollen, dass das hier so schnell wie möglich aufhört. Ich habe gesagt, dann habe ich keine so guten Nachrichten, weil das nicht so schnell passieren wird, weil wir erst ermitteln müssen.
Es ist jetzt fast 50 Jahre her, aber manchmal wache ich noch schreiend auf.
Für den Konzern kommen Lucio Bellentanis Aussagen zu einem schlechten Zeitpunkt.
Wir konnten keine Verbindung zwischen VW und Menschenrechtsverletzungen feststellen.
Der Dieselskandal ist noch in vollem Gang.
Sag schon, dass es meine Liebe ist, die dir Kraft gibt.
An das Leben zu glauben.
Maria und Lucio.
Ich habe nie aufgehört, an die Menschen zu glauben.
Lucio kämpft dafür, dass sich diese Zeit nicht wiederholt.
Wir respektieren die Aussagen und die Erinnerungen von Herrn Bellentani.
Genau deshalb muss diese Wahrheit ans Licht. So etwas darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Man kann nicht so tun, als ob nichts passiert wäre. Die Wahrheit muss ans Licht. Die Brasilianer müssen wissen, was damals passiert ist.
Die Tortur. Lucio Bellentani und VW in Brasilien. Feature von Stefanie Dott und Thilo Guschas. Es sprachen Lena Stolze, Katja Danowski, Wolf-Dietrich Sprenger, Thilo Werner, Achim Buch, Sebastian Rudolph und Samuel Weiß. Technische Realisation Tobias Falke und Sabine Kaufmann. Regie Alexander Schumacher. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.